Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Ute Wegmann und den besten 7 Büchern des Monats September. Dreisat Kulturzeitredakteur und Jurymitglied Michael Schmidt ist Gast im Studio. Wir haben heute eine opulente Liste, Inhalt und Umfang betreffend. Wir haben beide viele Seiten umgeblättert und ich sage mit Absicht nicht nur gelesen, denn es ging auch verstärkt ums Sehen. 4 Romane, ein Sachbuch und 2 Graphic Novels stehen im Mittelpunkt der nächsten 25 Minuten. Unsere Themen sind vielfältig. Gruppenstrukturen in Schulklassen oder an außergewöhnlichen Arbeitsplätzen, die Rettung jüdischer Kinder vor der Deportation, die Wirkkraft einer toten Großmutter, die Suche nach einem Platz als Mädchen oder Junge oder irgendwer und eine besondere Vater-Tochter-Beziehung. Und es geht um den in jeder Hinsicht immensen Kontinent Afrika. Und damit wollen wir beginnen. Kreuz und quer durch einen bunten Kontinent, so der Untertitel. Unser Sachbuch stark bebildert, das uns über den afrikanischen Kontinent führt. 55 Länder, 1,4 Milliarden Menschen, 2000 Sprachen. Wir begegnen Tieren und Pflanzen, der Mode, bekannten Persönlichkeiten, der Musikszene, der Geschichte und so weiter und so weiter. Michael Schmidt, das ist viel Stoff auf 96 Seiten. Kim Chakanetse aus Simbabwe ist eine preisgekrönte Journalistin und Rundfunksprecherin der BBC. Wie hat sie dieses Buch aufgebaut?
Aufgebaut ist dieses Buch, in dem Afrika in 6 große Regionen unterteilt wird und jede dieser einzelnen Regionen wird dann wieder unter einzelnen Gesichtspunkten abgearbeitet. Da kommen dann die Staaten, da kommen Volksgruppen, da kommt Tierwelt, da kommen politische Aspekte irgendwie zum Tragen. Da kommen immer auch wieder, und das macht das ganze Buch ja auch so bunt, popkulturelle Einflüsse mit rein. So wird Afrika als Kontinent und Afrika als eine Fülle von einzelnen Aspekten geradezu gefeiert. In dieser ganzen Farbenpracht und in den Texten, die dem dann auch noch zugeordnet sind. Diese Texte sind in den Einzelpunkten dann relativ kurz, aber es ist trotzdem ein Buch, in dem man sehr, sehr viel lesen und einfach auf der Textebene sehr viel erfahren kann. Nicht zuletzt, weil da auch noch ein großes Glossar und andere anreichernde Materialsammlungen mitgegeben sind.
Nun sagen Sie es ja bereits, das Buch ist sehr stark bebildert. Die Bilder stammen von Mayowa Alabi, einem multidisziplinären Künstler, der auch für die BBC arbeitet, aber auch lange Zeit als Fotograf in Nigeria tätig war. Was unterscheidet denn die Bilder von anderen Sachbüchern dieser Art? Was ist das Besondere?
Es gab im Frühjahr beim Knesebeck Verlag ein Buch über Afrika südlich der Sahara. Das hat sehr viel mit skizzenartigen Illustrationen gearbeitet, hat teilweise mit wenig Farbe, grauen Bildern und sehr viel mit Fotografien gearbeitet. Das ist eine ganz andere Anlage hier. Dieses Buch, ich habe eben gesagt, popkulturell, es ist ein ganz klein bisschen immer auch ein Spiel mit Exotismus. Das muss man auch sagen, wenn diese Farbe ins Spiel kommt, wenn das alles so gefeiert wird in dieser Buntheit. Die Figuren werden ein bisschen plakatartig, ein bisschen typologisierend immer dargestellt, auch dann, wenn es um Porträts von bekannten Menschen geht, die sei es als Politiker, sei es als Stichwortgeber sozusagen für Diskurse in der Welt, sei es eben als Künstler in die Welt hineingewirkt haben, aus diesem Kontinent heraus, so wie die beiden Verfasserinnen und Verfasser des Buches, die ja auch in London jetzt vor allen Dingen wohl arbeiten.
Und nun hat er ja, ich sage jetzt mal so halbseitige Illustration, auch meine ganzseitige Illustration. Aber er arbeitet ja ganz viel mit so einem ganz bestimmten Element, als klebe er sein Gemaltes oder ein bisschen wirkt es auch tatsächlich wie eine Fotografie irgendwo an eine Wand mit so kleinen Heftpflastern. Das ist mir aufgefallen.
Es ist halt eine riesen Materialsammlung, dieses Buch. Und ein ganz klein bisschen will es diesen Gestus wahrscheinlich auch vorführen. Mhm. Manchmal finde ich das ein ganz klein wenig auch übertrieben. Das ist vor allen Dingen dann an Stellen, wo man die Schrift nicht mehr lesen kann, weil eine blaue Schrift sich von einem noch dunkleren schwarzen Hintergrund nicht mehr richtig abhebt. Aber ich glaube, das kann man gerne in Kauf nehmen. Da muss man halt ein bisschen genauer hinschauen oder einfach mal ein bisschen mehr Licht machen beim Lesen.
Ein tolles Buch. Afrika, kreuz und quer durch einen bunten Kontinent von Kim Chakanetse und Mayowa Alabi. Aus dem Englischen von Margot Wilhelmi, Gerstenberg Verlag. 96 Seiten. Was sagen wir? Ab 10?
So etwa, ja. Mhm.
Die weite wilde Welt, so stellte man sich Afrika früher immer vor. Die weite wilde Welt wartet auf mich, so der Untertitel des ersten Kinderromans unserer Liste. Dieser Titel meint auf jeden Fall nicht Afrika. Oktober, Oktober, so der Haupttitel. Immer zweimal nennt der Vater den Namen seiner Tochter, mit der er weit abgeschieden von allen anderen im Wald lebt, bis er einen Unfall hat und das Mädchen zu seiner Mutter in die Stadt ziehen muss. Ein Mädchen, das eng mit der Natur verbunden ist. Katja Balen, geboren 1989 in Großbritannien, hat über die Wirkung von Texten auf autistische Kinder geforscht und hat diese Geschichte niedergeschrieben. Die Naturbeschreibungen des Mädchens sind auffällig schön und dann, wenn sie in die Stadt kommt, hat sie einen sehr eigenwilligen Blick auf diese scheinbar normale Welt. Mit dieser Information, dass Katja Balen geforscht hat, wie Texte auf autistische Kinder wirken, liest man den Roman da anders, Michael Schmidt?
Das Nachwort legt ja schon nahe, dass sie diesen Aspekt Autismus sehr weit nach vorne spielen möchte bei diesem Buch. Autismus ist ein sehr weites Feld, über das man viel sagen könnte, aber es wird nahegelegt, diesen Roman unter diesem Gesichtspunkt zu lesen und dann auch noch aus der Perspektive dieses Mädchens eben. Das heißt, wir haben diese Situation im Wald, die Sie schon beschrieben haben. Man weiß nicht genau, warum das so ist, und es liegt wahrscheinlich daran, dass das Mädchen selber es gar nicht weiß. Wie lebt dieser Vater mit dieser Tochter? Warum leben die da? Warum ist die Mutter, als das Mädchen 4 war, weggezogen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat im Wald? Warum ist die nach London gezogen? Und jetzt verfolgen wir, wie dieses Mädchen diese Situation erlebt. Wir kommen auf den 11. Geburtstag zu. Die Mutter kommt, das Mädchen erschrickt, weil es mit dieser Mutter einfach nichts anfangen kann. Das hat in der Situation was immer leicht Unverständliches, warum dieses Mädchen so überreizt reagiert, warum sie auf einen Baum hochklettert, um zu fliehen, warum der Vater dann hinterhergeht, weil er sie retten will und dann abstürzt. Man kann das lesen als eine Geschichte sozusagen von psychischer Disposition im Sinne von Autismus. Man sollte es vielleicht nicht nur so lesen, denn ich finde, dieses Mädchen im weiteren Verlauf der Geschichte ist ja auch ungeheuer aktiv. Dann sollte man sie nicht nur sozusagen als einen Fall betrachten, dann ist sie auch ein Energiebündel.
Ich wollte gerade nachfragen, was würden Sie denn als das zentrale Thema des Romans herausstellen?
Von außen betrachtet, glaube ich, der Versuch einer Versöhnung. Einer Versöhnung der Welt der Natur, die dieses Mädchen sehr gut kennt, der sie bis zum Schluss des Buches auch verhaftet bleibt. Aber eine Versöhnung dieser Naturwelt mit der Zivilisation. Sie lernt in London ganz andere Aspekte des Lebens, auch ganz andere Aspekte von Details, auf die man achten kann, kennen. Da lernt sie ganz neue Formen von Achtsamkeit kennen.
Ein Mädchen, das es schafft, sich der Mutter und vielleicht auch der Welt gegenüber ein bisschen zu öffnen, zumindest ein bisschen. Oktober, Oktober, die weite wilde Welt wartet auf mich. Von Katja Balen und Angela Harding, einer britischen Illustratorin, die bekannt ist für ihre Tierzeichnungen und auch Tierholzstiche. Aus dem Englischen von Birgit Kollmann, Hansa Verlag, 222 Seiten ab 11. Wir bleiben bei besonderen Mädchen. Auch im nächsten Buch steht ein Mädchen im Vordergrund, die plötzlich in der Klasse auftaucht, immer eine Blume im Haar, sich Orchid nennt und die festgefahrenen Gruppenstrukturen der 7. Klasse stark durcheinander bricht. Schnell hat sie Freunde, ebenso schnell Feinde. Irgendwo wartet das Leben. Die letztes Jahr für 4 Wünsche ans Universum mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnete amerikanische Schriftstellerin Erin Entrada Kelly hat die Geschichte geschrieben. Eigentlich, Michael Schmidt, eine Geschichte, die wie viele beginnt. Schulklasse, eine neue, Freund, Feind. Was ist denn anders?
Erzählt wird zunächst einmal, könnte man als Stichwort sagen, schon sowas wie eine Teenie-Komödie mit einer Tragödienbeimischung, die sich dann am Ende vielleicht auch wieder irgendwie so halbwegs erledigt. Es wird erzählt reihum. Wir haben so ungefähr 12 Charaktere, die für das Buch als Stimmen interessant sind. Die werden teilweise unterschiedlich gemischt, wechselnd aus verschiedenen Perspektiven wird erzählt. Die 3 zentralen Figuren, auf die man immer wieder zurückkommt, sind tatsächlich die Orchid, die in einen Südstaaten-Kaff von seltener Trübheit hineinplatzt, wie eben, was weiß ich, ein Retro-Hippie-Mädchen. Sie kommt mit der Gestik, ich war in New York, ich war in Paris, ich war überall. Und überall sozusagen ist es natürlich interessanter als in einem Südstaaten-Kaff irgendwo in Louisiana, wo 39 Kinder überhaupt nur in die Schule gehen. Dann sind da Grayson und Dorothy, das sind die beiden Außenseiter in diesem Teenie-Kosmos. Und für die ist diese Orchid plötzlich eine gute Freundin. Und für alle anderen ist sie ja bis zum gewissen Grad erschreckend, weil natürlich die üblichen Zicken auch da sind. Und das wird so reihum erzählt und es kommt dann so eine Schraube in Gang, die zu verschiedenen kleinen Rivalitäten, auch dann ständig zur Verschiebung sozusagen der Verhältnisse unter diesen Menschen führen. Und das ist immer Orchid, weil Orchid so ziemlich in allem, was sie erlebt und in jedem Menschen etwas Positives sieht und dieses Positive dann auch herauslockt aus denen.
Sie haben es ja gerade schon erwähnt, 12 Stimmen. Man muss ja erstmal jede Menge Personal kennenlernen. Und das zieht sich ja durch den ganzen Roman, dass die Autorin wirklich viele Bälle in der Luft hält. Behält sie denn alle Figuren im Blick?
Im Wesentlichen ja. Das Problem bei diesem Roman für meinen Geschmack ist möglicherweise, dass er zu viel des Positiven will, in Anführungszeichen. Dass er so ziemlich jeden Konflikt durch diesen Kosmos hindurch sofort und sehr schnell aus der Welt schafft. Das heißt, es gibt nicht einen großen dramatischen Bogen, sondern es gibt so viele kleine Konflikte und jeder löst sich ziemlich schnell auf. Das ist Programm, das muss man nicht kritisieren, aber das kann so ein ganz klein bisschen stören.
Mehr oder weniger Happy End in Irgendwo wartet das Leben von Erin Andrada Kelly. Aus dem Englischen von Birgit Kollmann, DTV-Reihe Hansa, 348 Seiten, ab 13. Nun sind beide Romane, über die wir gerade gesprochen haben, übersetzt von Birgit Kollmann, einer sensiblen und gleichermaßen im guten Sinne peniblen Übersetzerin. Kann man was zur Übersetzung sagen, ohne das Original zu kennen?
Man kann bei beiden Büchern, und das ja nicht zum ersten Mal bei Büchern, die Frau Kollmann übersetzt hat, sagen, dass sie ungeheuer elegant und ungeheuer subtil übersetzt sind. Sie haben ja schon gesagt, die Naturschilderungen in dem Buch von Katja Balen durch die Augen des Mädchens hindurch. Das ist wirklich sprachlich großartig gelöst. Und es ist auch hier in dem Roman von Andrada Kelly so, dass die Stimmen dieser verschiedenen Jungen und Mädchen, die da zu Wort kommen und über sich erzählen und rumzicken und streiten, dass man die unterscheiden kann. Das hilft ja sehr dabei, in diesem Kosmos sich eben auch zurechtzufinden.
Wir kommen zum nächsten Buch. Überall dazwischen sein, aber Stellung beziehen müssen, sich einordnen müssen, in Schubladen denken, das alles will Jacinta nicht mehr. Nennt sich fortan Jay und verweigert sich, bis sie Leo kennenlernt, die in einer sozial betreuten WG wohnt und anders ist. Aber das alles merkt Jay erst nach und nach. Ich sage Hallo und dann nichts. Ein Roman der deutschen Schriftstellerin, Theaterautorin und Regisseurin Lilly Axter, die in Österreich lebt und in diesem Jahr den Christine-Nöstlinger-Preis erhalten hat. Ihr Thema, das sich durch ihr Arbeiten, ihr Werk zieht, Prävention vor sexuellem Missbrauch. Dieses Thema spielt auch hier eine Rolle.
Das Thema spielt eine Rolle und wird so richtig explizit eigentlich trotzdem gar nicht genannt. Es ist aber in all seinen Auswirkungen auf die Beziehung von diesen zwei Mädchen, von diesen zwei jungen Frauen, immer präsent. Sie haben es schon angedeutet, Jacinta möchte vor allen Dingen zunächst einmal aus ihrem Leben sozusagen alles raustreiben, was Fremdbestimmung ist. Das heißt, sie reduziert ihre Klamotten. Sie versucht irgendwie in der Schule sich allem zu verweigern. Sie will sich auf so eine Art von Nullzustand zurückbringen, um dann neu anzufangen und sozusagen dem Leben was zu erleben. Und dann begegnet sie in der Schule dieser Leo und die ist ganz anders. Sie lernen sich irgendwie kennen, sie finden ein Interesse, das so richtig zunächst mal nicht spezifiziert ist. Und sehr schnell merkt sie, dass diese Leo in sich viele verschiedene Charaktere hat, die auch alle einen Namen dann haben. Und die sind ganz unterschiedlich. Also sie begegnet der Leo heute in der einen Art und Weise und am nächsten Tag kann diese Leo sich daran nicht erinnern, sondern spricht mit einer anderen Stimme und spricht sozusagen auch mit einem anderen Namen. Was dahinter steht, ist das Phänomen Dissoziation, heißt es, glaube ich. Und das ist die Abspaltung von Persönlichkeitsteilen nach Gewalterfahrungen. Und was Lilly Axter in diesem Buch macht, ist, sie konfrontiert Jay, die sozusagen in ihrem Leben etwas erleben will, mit einer Person, die ihr Leben nicht in den Griff kriegt, weil sie so viele Personen in sich enthält.
Anfangs war mir gar nicht klar, dass Jay schwarz ist. Inwiefern ist das wichtig für die Geschichte, dass es sich um eine Familie von People of Color handelt?
Es ist ein Roman, der auf jeden Fall ja von Außenseitern handelt. Die Jay ist ja nicht ohne Grund eine, die sagt, also mir passiert irgendwo nichts. Ich möchte Freiraum, dass irgendetwas passiert. Das ist sozusagen die Grundlage für diesen Roman. Das macht sie überhaupt wahrscheinlich auch erst offen. Die Tatsache, dass Jay selber eine Außenseiterin ist, macht sie bereit, sich mit Leonie auseinanderzusetzen und das dann am Ende eben auch auszuhalten.
Ein Jugendroman über Familie, Freundschaft und Selbstfindung. Ich sage Hallo und dann nichts von Lilly Axter, Tyrolia Verlag, 200 Seiten, ab 14. Bleiben wir bei den jungen Erwachsenen, gehen wir noch einmal zurück in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, nach Amsterdam in das Jahr 1942. Die deutschen Besatzer bemühten sich anfangs um ein gutes Verhältnis zur einheimischen Bevölkerung. Ab Juli 1940 wurden die Juden jedoch systematisch über das Durchgangslager Westerbork deportiert, vorgeblich für den Arbeitseinsatz in Lagern in Deutschland. Im September 1944 waren die Deportationen fast abgeschlossen, über 100.000 wurden in Konzentrations- und Vernichtungslagern ermordet. Astrid Zieh, geboren 1987, studierte Geschichte in Amsterdam und arbeitete zunächst für die internationale Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, später für die Anne-Frank-Stiftung. Heute moderiert sie eine Geschichtssendung im niederländischen Fernsehen und arbeitet für das neue Nationale Holocaust-Museum in Amsterdam. Sie hat ihren ersten Roman geschrieben, Nenn keine Namen, so der Titel des umfangreichen Romans, der im Jahr 1942 beginnt und von jungen Menschen erzählt, die in dieser schwierigen Zeit nicht tatenlos zuschauen wollen. Da gibt es eine Studenten-WG, die jüdische Kinder zu Pflegefamilien bringt, und es gibt die Kinderkrippe, in der jüdische junge Frauen arbeiten, die mit den Widerständlern kooperieren. Erzählt wird aus zwei Perspektiven, Michael Schmidt.
Es gibt zwei verschiedene junge Frauen, die in unterschiedlichen Funktionen hier eine Rolle spielen. Das einmal ist Rosie, die arbeitet in dieser Kinderkrippe. Und es gibt Kat, eine Studentin aus einer wohlhabenden niederländischen Familie, die eben, was sich den Kontakt zu diesen Studentengruppen, dann später auch im Kontakt zu Utrecht, wo eine andere Gruppe nochmal arbeitet, mit denen man dann kooperiert. Die beiden wechseln ab und erzählen aus unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist dann schon Teil des Reizes, den dieser Roman hat, weil er klar macht, wir haben es hier nicht mit einem Roman zu tun, der jetzt einfach eine glatte Helfergeschichte erzählt, sondern er erzählt eine Geschichte, wo auch unter den Helfern soziale Herkunft, soziale Rollen, Mentalitäten eine Rolle spielen, teilweise zu Reibereien führen, teilweise dazu führen, dass man sich, während man versucht, aus dieser Kinderkrippe heraus kleine Kinder nach Möglichkeit zu Pflegefamilien zu bringen, muss man auch immer sich mit sich selber beschäftigen. Man muss sich mit sich selber beschäftigen, weil man die anderen Personen erst kennenlernen will und misstrauisch ist. Man muss sich mit sich selber beschäftigen, weil man sich teilweise auch verliebt. Und der Roman dann eben mit der Geschichte des Helfens, mit der Geschichte des Nationalsozialismus in den Niederlanden auch noch Liebesgeschichten verbindet.
Diese Liebesgeschichte kommt ja sehr romantisiert daher. War diese Liebesgeschichte notwendig?
Ich glaube, dieses Buch hat ein großes Problem, weil es versucht, ein Roman zu sein, aber eigentlich eine Geschichte erzählt, die vielleicht als Sachbuch, als sehr, sehr gut recherchiertes Sachbuch, und hier ist sehr gut recherchiert worden, die werde man als Sachbuch wahrscheinlich besser erzählen können. Weil dann eben, was weiß ich, klar wäre, es geht hier nicht um eine Mischung von Fiktionen und Fakten. Im Nachwort schreibt die Autorin ja selber, was weiß ich, sie hat sich dann manchmal einfach ihre Fantasie überlassen wollen, als sie die Dinge ausgeschmückt hat. Das gibt vor allen Dingen auf den ersten 100 Seiten, wo es sehr, sehr, sehr langsam losgeht, ein erzählerisches Problem. Man weiß nicht so genau am Anfang, warum soll ich das jetzt lesen? Das wird dann nach etwa 100 Seiten, als es um die konkreten Aktionen geht, ganz, ganz anders, denn da wird es interessant. Und das führt ja bis in die KZs von Ravensbrück, wo auch die Helfer am Ende teilweise landen. Da werden sehr drastische Schilderungen, da werden sehr eingehende Schilderungen von Aktionen oder von Lebenssituationen mit in dieses Buch eingebaut. Das ist dann tatsächlich spannend zu lesen. Es ist auch spannend zu lesen, wie am Ende die Personen alle traumatisiert sind und kein großer Freundeskreis übrig bleibt nach dem Krieg. Aber diese Liebesgeschichten und das Romanartige stört. Es stört noch dazu, auch das muss man jetzt leider sagen, dass das Glossar, das diesem Buch beigegeben worden ist, in einer Weise schlampig ist, dass man es nicht glauben kann.
Ja, Sie sagen es, wir haben ein Glossar, wir haben auch eine Namensliste, die aufführt, welche Personen fiktiv sind, welche Personen wirklich gelebt haben. Nenn keine Namen. Von Astrid Zieh aus dem Niederländischen, von Rolf Erdorf, Gerstenberg Verlag, 500 Seiten, ab 14. Wenn die Vergangenheit einen nicht loslässt und vor allem unbewusst in den Alltag und viele Entscheidungen hineinwirkt, darum geht es in der Graphic Novel Naftalin der argentinischen Künstlerin Sole Otero, geboren Mitte der 80er in Buenos Aires, hat sie unter anderem Textildesign studiert. Betrachtet man ihre Webseite, dann wünscht man sich bald einen Kindercomic auf dem deutschen Markt. Jetzt aber Naftalin, ein Stoff, der in den 50er, 60er Jahren in Mottenkugeln verwendet wurde und diesen typischen Geruch verbreitete. Mottenkugeln, wie ein das umhaute, wenn man Omas Schrank öffnete. Mottenkugeln rochen immer nach Stillstand, nach Konservierung, nach Bewahrung. Wir gehen jetzt ins Jahr 2001 nach Argentinien. Das Land befindet sich in der größten wirtschaftlichen und sozialen Krise. Und die Geschichte: die Enkelin zieht in das Haus der verstorbenen Großmutter, findet dort Fotos und diesen ganz eindeutigen Geruch. Die Oma war nicht immer geschmeidig. Es war nicht so eine tolle Oma, sondern ein schwieriger Charakter. Warum das so war, dem kommt die Enkelin auf die Spur. Ist das eine Geschichte über nicht gelebte Träume, Michael Schmidt?
Das kann man sehr gut sagen. Der Traum, der am Anfang steht, war tatsächlich der einer italienischen Familie, die in den 20er Jahren aus Italien nach Argentinien auswandert, weil sie vor dem aufkommenden Faschismus fliehen muss. Das ist eine Migrantengeschichte. Man rettet sich einerseits nach Argentinien und andererseits ist das natürlich ein Neuanfang. Der Neuanfang führt in eine Welt, wo mehrere Generationen hintereinander eigentlich immer wieder nur dazu beitragen, dass Frauen in einer Männerwelt schlechte Karten haben, dass sie ausgeliefert sind dem, was Männer entscheiden, sei es sozusagen für die ganz großen Lebensentwürfe, sei es im kleinen praktischen Detail in den Ehen. Das ist der Punkt, der so nach und nach in dieser Graphic Novel irgendwie aufgerollt wird, mit dem sich die Enkelin, die junge Frau, die jetzt 17, 18 ist, die dieses Haus geerbt hat, auseinandersetzen muss und in dem sie nach und nach versinkt. Sie weiß, dass diese Großmutter für sie selber, seit sie 14, 15 war, eigentlich niemand mehr war, mit dem sie zu tun haben wollte. Aber sie will dieses Haus zunächst mal erhalten, denn das ist der Platz, an dem die Familie über Generationen weg gelebt hat. Und dieses erhalten wollen heißt natürlich, sie steigt genau in diesen Mottenkugelduft ein und das belastet sie zunehmend.
Wie sind die Bilder?
Die Bilder sind großartig, weil sie sind knallbunt. Sie sind auf eine bestimmte Art stilisiert, sehr stark stilisiert. Sie haben für jede historische Phase nochmal eine eigene Farbigkeit entwickelt, sodass man also auch bei den schnellen Sprüngen, in denen dieses Buch teilweise her und hin und hin und her schaltet zwischen den verschiedenen Zeiten, da kann man sich immer sehr gut zurechtfinden. Und dann gibt es ab und zu noch, weil es halt zu mehreren psychischen Zusammenbrüchen kommt bei unserer jungen Heldin, dann gibt es so Seiten, die haben sowas Psychedelisches. Auch ein bisschen noch stilisiert, aber die sind dann in ihrer Farbigkeit und in der Auflösung von Formen kommen die so einer gewissen Psychedelik irgendwie sehr nahe. Das ist großartig, auch das ist überwältigend. Und wenn wir am Anfang über Afrika geredet haben, über die Farbigkeit, dann ist das das Buch, das man hier daneben legen kann, obwohl es mit ganz anderen optischen Mitteln arbeitet.
Toll auch, wie sie Räume darstellt und am Ende über das Haus und somit über die Vergangenheit der Familie hinaus wächst. Naftalin von Sole Otero, aus dem Spanischen von Lea Hübner, Reprodukt Verlag, 336 Seiten, ab 14. Wir bleiben bei den jungen Frauen, die ihre eigenen Wege gehen. Dax hat gerade viel Anerkennung in den USA erhalten und 2 Eisner Awards gewonnen. Eine autobiografische Geschichte der kanadischen Comic-Künstlerin Kate Beaton. Der Comic erzählt ihre Geschichte, als sie, um ihre Studiengebühren bezahlen zu können, in die Ölsanden geht für 2 Jahre in eine völlig männlich dominierte Arbeitswelt kapitalistischer Großkonzerne, die neben unmenschlichen Arbeitsbedingungen auch maßgeblich für Umweltzerstörungen verantwortlich sind. Einmal verendeten 100 Enten, die auf einem nicht gesicherten Ölfeld landeten, was wiederum zu dem Titel dieses Buches führt, dieser Graphic Novel, Dax, 2 Jahre in den Ölsanden. Ein beeindruckendes Werk, an dem die Autorin 10 Jahre arbeitete. Wir haben viel Dialog. Wie hat sie das im Bild umgesetzt?
Sie hat es im Bild kongenial umgesetzt zu dem, was das zentrale Thema ist. Das ist eine vollkommen triste Welt, eine zerstörte Welt. Wir wissen, dass da, glaube ich, mittlerweile Wälder abgeholzt worden sind für diese Ölsandgewinnung in der Fläche von Großbritannien, vielleicht mittlerweile sogar noch mal viel mehr. Das ist eine einzige Naturkatastrophe und es ist zugleich der einzige Platz, wo Männer aus vielen Bereichen von Kanada, und vor allen Dingen sind es Männer, Arbeit finden können, langen Abstand zu ihren Familien in Kauf nehmen müssen. Da kommt eine junge Frau in eine Männergesellschaft. Sie ist einerseits attraktiv, sie wird belästigt, sie wird behelligt. Es kommt sogar so einer Situation, die eine Art von, zumindest in einer Vergewaltigung nahe kommt. Eingefangen ist das in Bildern, die dieses Triste wiedergeben. Die sind relativ minimalistisch angelegt, die Gesichter skizziert. Ganz minimale Regungen machen dann irgendwie schon klar, wie die Stimmung all dieser Menschen irgendwo ist. Ihre Skepsis, ihre Trauer, ihre Tristesse. Und die Farbigkeit ist total zurückgenommen, sodass man also wirklich kongenial eintaucht in diese kaputte Welt.
Eine starke Frauenfigur, Sie haben es jetzt gerade schon angedeutet, der auch sehr viele übergriffige und extrem unangenehme Dinge in dieser Männerwelt passieren. Was mich unglaublich erstaunt hat, im positiven Sinne, dass sie einen differenzierten Blick auf die Männer behält, einen verständnisvollen Blick und tatsächlich die Empathie besitzt, sich auch in diese Charaktere hineinzuversetzen. Ein Verständnis auch für diese Männer, die ja auch im Grunde genommen dahin verschlagen wurden, entwickelt. Also insofern eine komplexe, sensible Geschichte. Dax, 2 Jahre in den Ölsanden von Kate Beaton, aus dem kanadischen Englisch von Jan Dinter, Zwerchfeld Verlag in Kooperation mit dem Reprodukt Verlag, 448 Seiten, ab 14. Das waren die besten 7 Bücher im September. Vielen Dank, Michael Schmidt, und vielen Dank auch an die Jury. Nächste Woche hören Sie hier die Schriftstellerin Juliane Pickel. Alle Angaben zu den heutigen Büchern finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite und die Sendung auch in der Deutschlandfunk-Audiothek. Nun folgt Computer und Kommunikation. Einen schönen Spätsommer wünscht Ute Wegmann.